um gemeinsam Gott anzubeten, gemeinsam Gott zu erleben und ja, auch die Gemeinschaft untereinander zu genießen. Jetzt muss ich da ganz kurz meine Stoppuhr einrichten, dass ich euch nicht über Gebühr beanspruche. Die Freude im Herrn ist das Thema des Philipperbriefes, mit dem wir uns seit einigen Wochen, eigentlich Monaten beschäftigen. Wir kommen heute schön langsam zu einem vorläufigen Ende. Wir werden nächsten Sonntag noch eine abschließende Predigt hören zum Philipperbrief. Und heute aber der Abschluss sozusagen, den Paulus in diesem Text macht. Und er drückt seine Freude im Herrn aus, weil er eine Gabe, eine finanzielle Gabe bekommen hat. Und vielleicht können wir ganz kurz mal reflektieren, dass ihr euch kurz mal überlegt, wann habt ihr zuletzt einmal etwas geschenkt bekommen? Und wie habt ihr das empfunden? Welche Gedanken sind euch da durch den Kopf gegangen? Vielleicht auch welche Gefühle habt ihr dabei erlebt? Und dann überlegt doch auch, wie es euch einmal ergangen ist, als ihr etwas geschenkt bekommen habt, als ihr in großer Not wart. Ihr habt ein Geschenk bekommen, als ihr in großer Not wart und diese Not sozusagen gemildert hat. Wie ist es euch da ergangen? Und ich bin sicher, dass ihr voller Freude wart. Ob es eine Freude im Herrn war, das weiß ich nicht. Wir haben vor vielen Jahren einmal so eine Situation erlebt als Familie, dass wir, das ist jetzt glaube ich schon über 30 Jahre her, dass wir in einer finanziellen Notlage waren und uns immer wieder gefragt haben, wie können wir damit umgehen, wie kommen wir aus dieser Situation heraus? Und in dieser Situation, da haben wir zweimal von einem Bruder einen größeren Geldbetrag geschenkt bekommen. Für uns aus heiterem Himmel. Und ihr könnt euch vorstellen, da waren wir überglücklich. Wir haben uns gefreut darüber. Wir waren auch überrascht, auch erleichtert, weil wirklich die Not groß war. Auch etwas beschämt, vielleicht kennt ihr das auch, dass man beschämt ist, wenn man etwas geschenkt bekommt. Wir haben Gott gedankt dafür natürlich. Wir haben diesem Bruder gedankt und mit diesem Bruder, da verbindet uns bis heute eine Freundschaft. Und an diesem einfachen Beispiel sieht man, dass eine Gabe verschiedene Ebenen, verschiedene Elemente, verschiedene Bedeutungen hat. Und das werden wir auch heute bei Paulus sehen, dass er mit dieser Gabe, die er bekommen hat, dass er verschiedene Aspekte darin sieht. Ich würde fast sagen, verschiedene Dimensionen, wenn ihr dieses hochtrabende Wort erlaubt. So, nun lesen wir den Text miteinander, Philipper 4, die Verse 10 bis 20. Ist falsch. Wem ist es aufgefallen? Ui, es kommt alles gut. Da steht es jetzt korrekt. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, Christus. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Denn sogar schon als ich in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss, ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, wir danken, dass wir dieses Wort lesen dürfen, dass wir darüber nachdenken dürfen, dass ich darüber sprechen darf. Wir bitten, dass du durch deinen Geist in uns wirkst, das Wort uns öffnest, sodass wir die Bedeutung verstehen können und dass wir es für unser Leben anwenden können. Amen. In diesen abschließenden Versen dieses Briefes kommt Paulus noch einmal auf das zu sprechen, das wir bereits zu Beginn gehört haben. In den ersten Versen dieses Briefes sind bereits Gedanken enthalten, die wir hier wieder finden. Wir lesen erneut von dieser Freude im Herrn und dass er sich freut über die Philipper, über die Christen in Philippi. Und in Kapitel 1 haben wir gelesen, dass er die Gebete für die Gläubigen mit Freuden tut. Wir haben gelesen im ersten Kapitel darüber, dass Paulus sich auch freut, dass sie Anteil haben am Evangelium, Gemeinschaft haben am Evangelium miteinander, was auch heute in diesem Text wieder zum Ausdruck kommt. Wir haben gelesen, dass Paulus sagt, er betet darum, dass ihre Liebe noch mehr und mehr überreich wird und dass sie erfüllt sein mögen mit der Frucht der Gerechtigkeit. Das taucht auch hier wieder auf, dass er sagt, er sucht nicht die Gabe, sondern er sucht die Frucht in ihrem Leben. Und zu Beginn in diesem Brief, das ist eine Art Gebet eigentlich, dass er hier spricht er auch davon, dass alles zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes dienen soll. Auch das finden wir hier wieder, dass diese Gabe und die Verbundenheit, die sie dadurch erleben, dass es zur Herrlichkeit Gottes dienen möge. Also wir sehen, wie der Anfang und das Ende wie eine Klammer um diesen ganzen Brief sind und diese Gabe, die er empfangen hat von diesem Epaphroditus, war der Anlass dafür, dass dieser Brief geschrieben wurde und dass wir diesen Brief heute in Händen halten. Wir sehen also, dass eine Gabe sehr vielfältige Bedeutungen hat. Und er sagt zum Beispiel, ich sage es nicht wegen des Mangels. Oder ich sage es nicht wegen der Gabe. Das sind die menschlichen Dimensionen, die menschliche Ebene, die wir mit Gaben verbinden. Wir haben einen Mangel und freuen uns, wenn dieser Mangel an dem abgeholfen wird. Wir freuen uns über eine Gabe. Und Paulus sagt, es gibt noch eine andere Dimension dahinter. Und über diese Dimensionen, über diese Bedeutungen lernen wir aus diesem Text. Es sind drei Punkte, die ich aus diesem Text erkannt habe. Nämlich, es ist eine menschliche Dimension, dann haben wir eine Dimension des Evangeliums und wir haben eine göttliche Dimension, die in diesen finanziellen Gaben liegt. Und das Spannende, das werde ich dann gegen Ende der Predigt zeigen, ist das, dass diese drei Dimensionen auch in der Hingabe Jesu ihren Ausdruck finden. Auch Jesus hat sich hingegeben. Wir lesen diesen bekannten Vers aus dem Johannesevangelium. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist die menschliche Dimension. Jesus kommt in die Welt, um uns zu erlösen, um uns von unserer Not zu erlösen. Und wir werden dann noch andere Aspekte sehen. Aber ich wollte das euch zu Beginn gleich mitgeben, dass wir mitdenken, dass das, was wir heute lernen, bereits Jesus vorweggenommen hat. Die menschliche Dimension dieser Gabe. Wie gesagt, Paulus freut sich darüber, dass er diese Gabe bekommen hat. Und er sagt, ihr habt wohlgetan. Das war eine gute Tat. Und gute Taten sind etwas Wichtiges und etwas Schönes. Und wir werden in der Bibel vielfach aufgefordert, Gutes zu tun, gute Taten zu tun. Seid fleißig, sagt Paulus einmal im Galaterbrief, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Und so kann eben eine finanzielle Gabe eine gute Tat darstellen, die Gott gefällt. Paulus sagt aber, dass er es nicht wegen des Mangels sagt. Und das ist jetzt interessant, denn er sitzt im Gefängnis, er hat Not, er bekommt eine Gabe und jetzt sagt er, ich sage es nicht wegen des Mangels. Er betont, dass er sowohl mit Mangel als auch mit Überfluss umgehen kann. Und jetzt kommt dieser berühmte Vers, der sehr, sehr bekannt ist für viele, der bekannteste Vers des ganzen Philipperbriefes: Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, Christus. Wer hat den Vers noch nie gehört? Keine Hand geht in die Höhe, also ich gehe davon aus, dass sie diesen Vers kennt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, sagt Paulus. Und bei diesem Vers ist es sehr wichtig, dass wir den Kontext beachten. Wenn man den Vers aus dem Kontext reißt, könnte man den Eindruck haben, ich kann zum Mond fliegen. Und ich sage es ganz offen, der Vers wird leider vielfach in dieser Art und Weise gebraucht bzw. missbraucht. Was Paulus hier sagen möchte, ist, dass Gott ihm die Kraft schenkt, sowohl im Mangel zu leben, als auch im Überfluss zu leben. Und Paulus verwendet im Zusammenhang mit dem Mangel das Wort erniedrigt zu sein, gedemütigt zu sein. Und das finde ich interessant, denn das spiegelt wider, was er für ein Gefühl erlebt, wenn er Mangel hat. Es ist ein demütigendes Gefühl. Und Gott aber sagt, aber er sagt, Gott gibt mir die Kraft, in diesem Mangel zu leben. Und nicht nur zu leben, sondern Gott zu dienen, Gott zu loben, weiterzugehen im Glauben. Er sagt nicht, nun diene ich so brav Tag und Nacht Gott und das habe ich jetzt davon. Und das sind Gedanken, die ich fast wortwörtlich schon gehört habe, auch von Geschwistern, die verzweifeln darüber, dass sie den Eindruck haben, sie dienen Gott und leiden trotzdem Mangel. Und Paulus möchte, dass wir über so ein Denken rauskommen. Und er sagt, er kann im Mangel leben und er kann im Überfluss leben. Und das finde ich interessant, weil wenn er sagt, er kann im Überfluss leben, dann ist er kein Asket. Ein Asket ist jemand, der glaubt, dass das wahre geistliche Leben darin besteht, im Mangel zu leben. Paulus sagt, na, ich kann im Überfluss leben und ich genieße den Überfluss. Er ist dankbar für den Überfluss. Er sagt, ich habe die Fülle. Also er ist weder Asket, der glaubt, geistlicher zu sein, wenn er nichts hat, oder geistlichen Schaden zu erdulden, wenn er viel hat. Das ist kein biblischer Gedanke. Er ist aber auch kein Anhänger des sogenannten Wohlstandsevangeliums. Das ist eine Theologie oder eine Lehre, die besagt, dass ein Christ immer Wohlstand haben wird. Das ist genauso unbiblisch. Paulus ist weder das eine noch das andere, sondern Paulus sagt, in der Lage, in der ich bin, kann ich durch die Kraft Christi leben. Sei es Mangel oder sei es Überfluss. Mein geistliches Leben ist nicht von den äußeren Umständen abhängig. Und das ist ein wunderschöner Gedanke, den wir ja schon im Laufe dieses Briefes kennengelernt haben. Ich habe einmal im Zuge einer Konferenz, einer christlichen Konferenz, war ich untergebracht bei einem jungen Ehepaar, die mich aufgenommen haben zum Nächtigen. Und sie haben mir aus ihrem Leben erzählt, wie sie zusammengekommen sind und wie sie ihre Wohnung eingerichtet haben und dass sie eigentlich fast nichts hatten. Und trotzdem haben sie jetzt alles sozusagen. Und der Mann, der ist nicht müde geworden, mir in allen Details zu erklären, wie dieser Schrank und wie jenes Ding und das in ihren Haushalt hineingekommen ist. Und ich bin fast schon ein bisschen müde geworden beim Zuhören. Ich dachte, ja, jetzt reicht's, danke. Und was mir aber aufgefallen ist, und ich glaube, das war der intuitive Grund, warum ich nicht mehr hören wollte, ist, er hat nie von Gott gesprochen. Er hat nie von Gott gesprochen. Er hat nur von den Gaben gesprochen, die sie von Gott bekommen haben, mit einer totalen Begeisterung. Aber er hat nie von Gott gesprochen. Und es war für mich ein Schock zu hören. Ein paar Jahre später habe ich gefragt, wie geht's dem Ehepaar? Hören zu müssen, dass sie sich getrennt haben. Das war ein Schock für mich. Diese Begeisterung über die Gaben, die sie von Gott bekommen haben. Ein paar Jahre später, alles in Brüche. Und ich habe mich gefragt, ist da ein Zusammenhang? Ich weiß es ja nicht. Ich habe mit ihnen nicht mehr reden, nicht mehr gesprochen. Aber Mose warnt uns bereits im 5. Buch Mose, er warnt das Volk Israel, dass sie nicht aufgrund ihres Überflusses Gott vergessen. Ein furchtbarer Gedanke, oder? Da heißt es im 5. Buch Mose 32, und übrigens, ich habe wieder so einen Zettel vorbereitet, wo all diese Bibelstellen stehen. Es heißt dort, du Israel wurdest fett, dick, feist. Kann man es noch dramatischer beschreiben, den Wohlstand, den Mose bereits voraussieht, das ist ja ein prophetisches Wort. Und er verwarf den Gott, der ihn gemacht, und verachtete den Fels seiner Rettung. Ein prophetisches Wort, das Mose spricht, bevor sie in das gelobte Land einziehen. Furchtbar, oder? Furchtbar. Und das ist eine Warnung, die wir uns zu Herzen nehmen wollen, die wir auch in einer Überflussgesellschaft leben, wo wir an Überfluss gewöhnt sind, dass wir nicht die Gaben verehren und den Geber dahinter vergessen. Und wenn ich in unser Land reinschaue, auch in die westlichen Länder generell, dann glaube ich, dass genau das geschehen ist. Man wendet sich von Gott ab. Die westlichen Länder, insbesondere die Schweiz, haben einen Wohlstand und einen Reichtum erlangt, der in der Menschheitsgeschichte nahezu unermesslich ist, nämlich in der Breite, dass fast jeder Bürger in diesem Land von diesem Wohlstand profitiert. Es ist gewaltig, wenn man das geschichtlich betrachtet. Unfassbar. Aber wir haben uns gewöhnt. Ich habe ein Recht darauf, dass der Zug um 3 Minuten vor 10 da ankommt. Und wehe, er kommt nicht an. Dann rege ich mich aber auf. Das kracht. Das ist unsere Haltung, Leute. Ich merke es bei mir. So viele Kleinigkeiten. Was, jetzt ist meine Lieblingsdingsbums beim Coop ausverkauft. Wie können die nur? So als würde ich sterben, wenn ich das jetzt nicht habe. Ja? Aber das ist unser Denken. Wir müssen aufpassen. Wir müssen Acht haben. Und Ich habe 3 Bücher mitgebracht, die kann ich gerne auslehnen, wer das gerne möchte. Das kommt ja die Ferienzeit, wir haben Zeit zum Lesen. Das sind 3 Bücher, die ich sehr empfehlen kann, die darüber sprechen, wie die westlichen Länder durch das Christentum verändert wurden und wie sie jetzt in eine andere Richtung gehen. Das eine Buch heißt »Wie das Christentum die Welt veränderte« und das ist von einem Amerikaner geschrieben. Das zweite Buch, das Buch der Mitte, das ist von einem Inder geschrieben, der aus einer Perspektive einer Kultur, die nicht vom Christentum geprägt ist, über den Westen schreibt. Und er sagt im Untertitel, wie wir wurden, was wir sind. Doppelpunkt, die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Und er zeigt auf, wie die geschichtliche Entwicklung Europas, des Westens, vom Christentum geprägt ist und maßgeblich an diesem Wohlstand die Ursache, also die Ursache dafür ist. Und das dritte Buch heißt Europas Aufstieg und Verrat von Pfarrer Stückelberger, ein Schweizer. Und da schreibt er als Untertitel eine christliche Deutung der Geschichte. Und wie gesagt, wenn jemand das interessiert, ich lehne sie gerne aus. Ihr seht, das sind ein bisschen dickere Bücher, aber ihr habt ja Zeit. Und es wird euch begeistern. Es wird euch begeistern zu sehen, wie der christliche Glaube unsere Länder verändert hat. Übrigens, die Bücher stehen dann auch am Zettel drauf, falls jemand sich das eine oder andere anschaffen möchte. Also fragen wir uns, wie sieht unsere Beziehung zum Herrn aus, wenn es uns einmal nicht so geht, wie wir es gewohnt sind, wenn wir nicht den üblichen Wohlstand haben? Fragen wir uns, sind wir zufrieden? Freuen wir uns im Herrn? Nämlich herzlich, nicht gequält. Ich soll mich freuen. Herzlich, wirklich mit innerer Anteilnahme, weil wir wissen, Gott hält unser Leben in seiner Hand. Das war der erste Aspekt, die menschliche Dimension, wie eine Gabe uns auf unserer menschlichen Dimension der Not begegnet. Und bereits hier sehen wir, dass die Gabe weit darüber hinaus geht. Die zweite Dimension ist die Dimension des Evangeliums, dass Paulus sagt, indem sie ihm geben, haben sie Anteil an seiner Mission. Anteil an der Verkündigung des Evangeliums. Obwohl sie in Philippi sitzen, nichts tun können, praktisch ihm nicht direkt helfen können, sagt er, haben sie Anteil an der Mission. Und das ist ja auch das, was wir kennen, wenn wir für die Mission geben, dass wir durch unsere Gaben an dieser Mission Anteil haben und Anteil nehmen und die Mission ermöglichen. Wir identifizieren uns mit diesem Werk. Und es ist noch sehr, sehr wichtig, dass wir, wenn wir geben, uns auch mit der Sache identifizieren. Sei es die Mission, aber auch die Gemeinde. Weil sonst ist das eine Gabe, wo ich sagen muss, die Identifikation kommt zuerst. Und dann kommt daraus die Gabe für dieses Werk. Und wie gesagt, Paulus hat gesagt, in dem Zusammenhang, es geht ihm nicht primär um die Gabe, sondern um die Frucht. Dass er sieht, wie das Evangelium im Leben der Philipper Frucht gebracht haben, indem sie freigebig geworden sind. Indem sie das praktisch umgesetzt haben, was Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Das ist eine Frucht des Evangeliums, dass ich nicht zuerst an meine Bedürfnisse denke, sondern bereit bin zu geben. Ich werde vom passiven Konsumenten zum aktiven Geber. Und ich habe ganz bewusst diesen Begriff des Konsumenten verwendet, denn das ist ein Schlagwort in der christlichen Landschaft, das Konsumchristentum. Das Konsumchristentum. Ich frage mich immer, was bringt mir das? Gemeinde XY, welche Angebote hat die Gemeinde? So wie in einem Katalog. Die Gemeinde wird zu einer Dienstleistungsbetrieb. Da ist das Angebot drinnen, das was was mir entspricht, dann gehe ich dorthin. Oder ich komme in den Sonntag in den Gottesdienst, der hat mir heute wieder gar nichts gegeben, der Gottesdienst. Das ist die falsche Perspektive, Leute. Die Perspektive ist die, dass wir fragen, was kann ich dazu beitragen? Was habe ich dazu beigetragen? Wie kann ich meinen Geschwistern dienen? Und das ist eine Frucht des Evangeliums. Denn vom Wesen her sind wir Egoisten, wie ich schon mehrmals im Laufe dieses Briefes ausgeführt habe. Das ist die Dimension des Evangeliums. Und dann kommen wir zur dritten Dimension, die göttliche Dimension. Und die besteht darin, sagt Paulus, dass diese finanzielle Gabe wie ein Opfer ist. Und er verwendet das Wort Schlachtopfer. Ein Tieropfer, ein Schlachtopfer, wie es im Tempel im Alten Testament geopfert wurde. Beziehungsweise noch vorher die erste Situation, wo wir das ganz bewusst in der Heiligen Schrift lesen, ist Noah. Noah opfert dem Herrn ein reines Tier, und ich lese vor aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 8, und Noah baute dem Herrn einen Altar, und zwar das war, nachdem sich die Wasser verlaufen haben, nachdem die Flut, die Sintflut abgeebbt ist, baute er dem Herrn einen Altar, und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Und damit ist gemeint, dass Gott sich gefreut hat darüber, dass Noah dem Herrn opfert. Das ist in Gottes Nase sozusagen ein Wohlgeruch. Und später dann im Tempel gab es alle möglichen verschiedenen, unterschiedliche Tieropfer, und eines dieser Opfer war das Brandopfer. Man nannte es auch das Ganzopfer, weil es ganz Gott hingegeben wurde und der Mensch nichts davon behalten hat. Es gab ja auch ein Friedensopfer zum Beispiel, von dem dann das Volk Gottes essen durfte. Das Brandopfer wurde komplett verbrannt am Altar und wurde ganz Gott hingegeben als Ausdruck einer kompletten Hingabe an Gott. Alles für Gott, nichts für mich. Das ist der symbolische Gehalt, die symbolische Botschaft des Brandopfers. Und wenn das geschieht, dann ist das ein Wohlgeruch in der Nase Gottes. Ein Wohlgeruch in der Nase Gottes. Es ist ein wahrer Gottesdienst. Das Geld, die Gabe, bekommt sozusagen eine heilige Dimension, eine göttliche Dimension. Es ist mehr als ein Geld, das dazu dient, eine unmittelbare Not zu lindern oder einfach meinen Obolus in den Kollektenkorb zu werfen. Es ist, sagt Paulus, wahrer Gottesdienst. Ich finde das irrsinnig schön, vor allem wenn wir betrachten, wie dieses Thema des Opfers entwickelt wird im Alten Testament. Und jetzt greift Paulus das auf und sagt, das ist der wahre Gottesdienst. Ich habe euch in Aussicht gestellt, dass wir auch schauen wollen, wie diese Dimensionen in der Hingabe Jesu zum Ausdruck gekommen sind. Wir haben hier diese drei Dimensionen: die menschliche, Gutes tun, das Evangelium, Anteil zu haben an der Mission, und eben die göttliche Dimension, dass das Opfer, also die Gabe, dass die Gabe wie ein Schlachtopfer ist zum Wohlgeruch für Gott. Und wenn wir jetzt Jesus anschauen, dann habe ich schon diesen Vers erwähnt aus Johannesevangelium 3, Vers 16, diesen bekannten Vers, den die meisten von uns auch kennen, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist die menschliche Dimension. Jesus ist gestorben, damit wir Leben haben. Und man hört oft in Zeugnissen von Christen, Jesus ist für mich gestorben. Und das ist richtig. Jesus ist für mich, für meine Not gestorben. Und wenn wir diese Verse dann noch weiterlesen im Johannesevangelium, dann heißt es dort, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes. Erlösung vom Gericht durch das Kreuz Jesu. Und dazu wollen wir einladen, dass wir glauben. Und wer das noch nicht festgemacht hat, wir laden ein, wir fordern auf, wir ermutigen, den Schritt zu tun, um diese menschliche Dimension des Opfertodes Jesu am Kreuz erfahren zu dürfen. Aber es hat eine weitere Dimension, die Dimension der Mission des Evangeliums. Jesus ist gestorben, um die gefallene und gebrochene Schöpfung wiederherzustellen. Also es geht weit über unser persönliches Heil raus. Das Evangelium ist die Botschaft, wie die gefallene Schöpfung wiederhergestellt werden kann. Und diese Dimension, die müssen wir pflegen. Wir müssen sie aufrechthalten. Wir müssen Gott ehren dafür, dass er die Schöpfung wiederherstellen wird. Und er beginnt mit uns. Er beginnt mit uns, indem er uns wiederherstellt und uns heilt. Zuerst in unserer Seele, und Gott kann auch körperlich heilen, wenn er das will. Wiederherstellung. Und dann haben wir die dritte Dimension, die Dimension des Gottesdienstes. Und es heißt von Jesus im Epheserbrief wortwörtlich, dass er sich hingegeben hat als Gabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und ich sage das jetzt so, das ist die primäre Dimension für Jesus gewesen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat den Willen des Vaters vollkommen erfüllt. Das war das primäre Ziel Jesu. Und mit dem ist eine Fülle von anderen Dimensionen enthalten. Und wenn wir wie Jesus uns so hingeben, auch im Geben von Gaben, von Geld, dann enthält das eine ganz große Verheißung. Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also er sagt, ich bin sicher, wenn ihr gebt, Gott wird euch das vergelten. Ja, auch wir als Gemeinde sind mit dem Thema des Gebens der Finanzen beschäftigt. Wir haben am Donnerstag Vorstandssitzung gehabt und es war eine sehr schöne Sitzung, eine sehr erfreuliche Sitzung, weil wir uns gefreut haben über den Juniabschluss, das gegeben worden ist, über Erwarten gegeben worden ist. Und das ist für uns als Vorstand und auch im Gemeindeentwicklungsteam, das ist ein Aufsteller. Das ist eine Freude, die wir immer wieder zum Ausdruck bringen wollen, die wir nicht für selbstverständlich annehmen wollen. Denn, wie ich schon gesagt habe, die Gaben müssen, und wir gehen davon aus, dass die Gaben in erster Linie eine Identifikation mit der Gemeinde sind. Und wir sind erstaunt darüber, dass wir als relativ kleine Gemeinde einen hohen Spendeneingang haben. Das ist eine Realität. Also wenn wir uns die Zahlen ansehen, dann müssen wir sagen, Hut ab. Und das ist auch ein Dank, den wir zum Ausdruck bringen wollen. Wirklich. Uns ist bewusst, das ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Opfer. Es ist ein Terminus, der sogar in der Welt gebraucht wird. Wir verwenden ihn im wahrsten Sinne des Wortes. Es zeigt, dass ihr eine Perspektive habt, die über das Bestehende hinausgeht. Wir haben Räumlichkeiten, die sind größer, als wir sie füllen können, jetzt. Wir haben eine geografische Lage hier in Bülach-Nord, wo wir Licht sein wollen für die Menschen, die hier einziehen. Das ist unsere Perspektive. Das motiviert uns und das ermutigt uns, voranzugehen, auch im Geben. Und für uns als Vorstand ist jetzt die Hauptbotschaft: vielen Dank. Es geht nicht darum, dass wir durch eine Predigt das Geben manipulativ oder wie auch immer fördern, sondern wir wollen darstellen, welche Dimensionen das Geben in den Augen Gottes hat. Zum Schluss ein Vers, den Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt. Und zwar nimmt er das Vorbild der Philipper und anderer Gemeinden in Mazedonien, nimmt er zum Anlass, um die Korinther zu bewegen, auch zu geben, und zwar für eine Sammlung in Jerusalem. Ich habe euch die Stelle auch abgedruckt am Zettel. Ich lese nur den letzten Vers vor aus diesem ganzen Abschnitt. Da sagt Paulus: und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie, die Philipper und die Mazedonier, gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns, menschliche Ebene, durch Gottes Wille. Und dazu möchte ich ermutigen, dass wir uns zuerst dem Herrn hingeben, mit dem Herrn zur Klarheit kommen, wie das mit unserem Geben aussieht, und dann freigebig geben, so wie es heißt: einen fröhlichen Geber liebt Gott. Geschwister, und wenn das geschieht, dann wird's schön. Dann kann ich die Freude des Paulus nachvollziehen, dass er sagt: ich freue mich über diese Gabe. Amen. Ich möchte noch beten.